Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Schönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Und beim Stichwort Sonntag, da bin ich eigentlich schon bei meinem Thema. Ich beschäftige mich heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema mal mit der Sonne. Unter anderem mit der Frage, warum sie eine so große Bedeutung hat, auch für unser seelisches Wohlbefinden. Am vergangenen Freitag war ja Sommersonnenwende. Schon in der Antike wurde die Sonne verehrt als Gottheit, unter anderem dem römischen Sonnengott Sol Invictus. Dem verdanken wir, dass der Sonntag ein freier Tag ist. Zunächst aber blicken wir noch auf aktuelle Vorgänge aus den Kirchen und Religionen. Mit dem sogenannten Synodalen Weg hat die katholische Kirche in Deutschland einen umfangreich angelegten Reformprozess angefangen. Viele zukunftsweisende Beschlüsse sind da gefasst worden. Um deren Umsetzung soll sich nun ein synodaler Ausschuss kümmern. In dem sitzen Bischöfe und Laien zusammen. Der Vatikan hat da allerdings so seine Vorbehalte. Am vergangenen Wochenende nun tagte dieser synodale Ausschuss in Mainz. Ulrich Pick hat die Diskussion dort für uns verfolgt.
Da die Jugend kaum noch Interesse an kirchlichem Leben hat, ist die Zahl der Vertreter im synodalen Ausschuss eher gering. Einer von ihnen ist Gregor Potschun, der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Angesichts des erschütternden sexuellen Missbrauchs sind für ihn grundlegende Reformen in seiner Kirche unumgänglich, auch wenn es Gegenwind gibt.
Wir müssen in der deutschen Kirche einen Weg finden, wie wir systemische Veränderungen schaffen, die sexualisierte Gewalt verhindern. Und da darf Rom eigentlich keine Grenzen setzen, das tun sie trotzdem. Und wir müssen einfach zu einer Lösung kommen, wie wir diese Änderung trotzdem umsetzen können.
Das aber dürfte alles andere als leicht sein. Denn der Vatikan hat schon länger signalisiert, dass er ein Gremium namens Synodaler Rat, in dem Bischöfe und Laien gemeinsam wichtige Entscheidungen fällen, nicht akzeptiert. Dies unterstrich in Mainz noch einmal der Tübinger Kirchenrechtler Bernhard Sven Arnoth.
Was völlig problemlos möglich ist, wäre Beratungsgremien zu etablieren, an deren Rat sich Bischöfe zu halten versprechen. Das geht mit dem geltenden Kirchenrecht konform. Nur die Mitentscheidung, von der müssen sich die Laien im synodalen Ausschuss meiner Meinung nach realistischerweise verabschieden.
Doch von dieser eindeutigen kirchenrechtlichen Faktenlage will sich, so schien es in Mainz, die Mehrheit der Mitglieder des synodalen Ausschusses nicht abschrecken lassen. Zwar müsse man natürlich die Realität voll zur Kenntnis nehmen, gleichzeitig aber gelte es, neue Wege zu finden, die die Kirche menschenfreundlicher und flexibler gestalten, so die Erfurter Dogmatikerin Julia Knob.
Das Kirchenrecht ist in meinen Augen nicht das letzte Wort. Es setzt Grenzen, die wir einhalten sollen, aber von denen wir sagen, wir müssen sie überschreiten, um der Menschen willen, die verletzt worden und missbraucht wurden.
Diese Sicht teilt der Limburger Bischof Georg Betzing. Noch wichtiger allerdings sei, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, eine kluge und auch aktive Kommunikation mit Rom. Da sich auch die katholische Weltkirche zurzeit in einem synodalen Prozess befinde, könnten die deutschen Katholiken hier gut ihre Erfahrungen und Wünsche mit einbringen. Allerdings kollegial und ohne Besserwisserei.
Das wird eine Kommunikationsaufgabe sein, weiterhin. Und in dieser Kommunikation stehen wir mit den entsprechenden Verantwortlichen im Vatikan. Und wir werden diese Gespräche fortführen. Ich glaube, die wichtige Aufgabe für uns wird sein, in der Zukunft gut miteinander zu kommunizieren, was wir denn wollen, was möglich ist und was wir miteinander vereinbaren.
Mit einem gewissen Optimismus blickt denn auch die Vorsitzende des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Irmestetter Karp, in die Zukunft. Denn sie geht davon aus, dass die Wünsche nach mehr Mitsprache von Laien in der katholischen Kirche nicht nur ein Wunsch der Deutschen ist.
Wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die in dieser Weltkirche eine Veränderung erreichen wollen. Und wir setzen darauf, dass das Energie entfalten wird. Wie schnell das gehen wird, das ist eine andere Frage.
Dem Vernehmen nach wird Ende des Monats eine Delegation der Bischofskonferenz zu weiteren Gesprächen nach Rom aufbrechen.
Die Reform soll weitergehen. Daran arbeiten katholische Bischöfe und Laien im sogenannten Synodalen Ausschuss, Ulrich Pick berichtete. Tausende Muslime aus aller Welt sind in diesen Tagen nach Saudi-Arabien gereist, nach Mekka, um dort die traditionelle jährliche Pilgerfahrt, die Hadsch, zu begehen. Allerdings sind sie dabei extremen Temperaturen ausgesetzt gewesen. Berichtet wird von hunderten Hitzetoten. Anna Osius.
Tote, so viele Tote. Videos in sozialen Netzwerken zeigen das Grauen, das sich möglicherweise in Saudi-Arabien abgespielt hat. Dutzende Menschen liegen in Mekka auf einer Straße auf dem Boden. Mehrere scheinen tot zu sein oder liegen im Sterben. Angehörige sitzen bei ihnen, Krankenwagen sind nicht zu sehen. Aufnahmen eines ägyptischen Pilgers, die nicht verifiziert werden können. Es ist sehr heiß. Es gibt viele Tote, die auf der Straße liegen. Es gibt keine Rettungskräfte. Hier liegt ein toter Mann, nebenan eine tote Frau, hier noch vier weitere Tote. Es ist unglaublich. Die Toten liegen auf der Straße und die Pilger sitzen daneben und essen und trinken ganz normal. Die Rettungskräfte sagen, dass sie 900 weitere angemeldete Fälle haben und die Polizei sagt, sie sind nicht zuständig. Die Lage ist nicht zu verstehen. Ich kann das nicht verstehen. Harte Kritik an den saudischen Behörden. Offiziellen Angaben zufolge wurden bisher mindestens 90 Tote gezählt. Doch die Zahl der Opfer könnte noch weiter ansteigen. Bei Temperaturen von rund 50 Grad starben Agenturberichten zufolge rund 600 Pilger, die meisten davon an einem Hitzschlag. Die saudischen Behörden bemühten sich zunächst noch zu betonen, dass hohe Opferzahlen nicht unüblich seien bei einer Pilgerfahrt. Immerhin seien viele Gläubige schon alt und krank, wenn sie an der Wallfahrt teilnehmen. Die meisten Hadsch-Rituale finden draußen statt und man muss recht große Distanzen zwischen den heiligen Städten laufen, so Barra Anwar von der Nachrichtenagentur AP. Um die extreme Hitze zu überstehen, haben die Saudis verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Orte zum Abkühlen, medizinische Zelte, Trinkstellen. Die Pilger wurden dazu aufgerufen, Schatten zu suchen und genug zu trinken. Doch lief wirklich alles so perfekt organisiert, wie es die saudischen Behörden darstellen? Oder waren sie angesichts der Menschenmassen und der extremen Hitze überfordert? Die zuständigen Behörden halten sich bislang bedeckt. Saudische Pilger äußern Mitgefühl. Wir als Saudis haben uns schon an die Hitze gewöhnt, aber die Auslandspilger können diese Temperaturen nicht überstehen. Wir versuchen unser Bestes zu tun, geben ihnen Saft, Eis und Wasser, damit sie diese Temperatur überstehen können. Gott möge allen helfen. Die muslimische Wallfahrt, der Hadsch, ist eine der fünf Säulen des Islam und soll von jedem gesunden Muslim, der es sich leisten kann, mindestens einmal im Leben unternommen werden. In den vergangenen Jahrzehnten kam es bereits mehrmals zu hunderten Todesopfern, meist durch das große Gedränge in Mekka und Medina.
Ein Pilgerdesaster. Bei der muslimischen Pilgerfahrt nach Mekka sind bei extrem hohen Temperaturen offenbar hunderte Pilger verstorben, die ARD-Korrespondentin Anna Ursius berichtete. Die Herzen der Fußballfans schlagen heute Abend wieder höher. Das dritte Spiel der deutschen Mannschaft steht an und dieses Spiel läuft in Frankfurt. Deshalb lädt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau heute in der Frankfurter Fanzone am Mainufer zu einem interreligiösen Fest. Verantwortlich ist Stadionpfarrer Eugen Eckert. Unsere Reporterin Gabi Beck hat ihn kürzlich getroffen.
Wir stehen jetzt hier mitten auf der Fanzone und im Moment ist nicht so viel los, aber es läuft doch Fußball hinten auf dieser Leinwand und vor allem stehen wir vor der Skyline Stage. Die ist ja der Mittelpunkt Ihrer Veranstaltung. Sie wollen eine interreligiöse Veranstaltung hier machen. Eugen Eckert, Sie sind ja der Stadionpfarrer im Waldstadion. Kirche und Fußball ist ja so eine witzige Kombination. Wie versuchen Sie das jetzt hier zusammenzubringen?
Also das allererste ist ja, dass wir gesagt haben, in Verabredung mit dem Deutschen Fußballbund, wir als christliche Kirchen sind die Einladenden, also das Bistum Limburg gemeinsam mit uns von der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, aber wir laden auch die anderen Religionen ein. Wir sind in Frankfurt Menschen aus 175 Ländern dieser Erde und natürlich haben alle unterschiedliche religiöse Vorstellungen. Und wir versuchen ein gemeinsames Friedensgebet, denn wir können für Frieden auf dieser Erde gemeinsam beten. Das versuchen wir zu internalisieren.
Aber es wird ja nicht nur gebetet, also es gibt ja auch viel Action dabei. Was kann ich mir denn da so vorstellen?
Also es gibt, die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen, dem sogenannten Warm-up. Das beginnt um 13.30 Uhr und da haben wir dann Live-Musik. Wir haben Interviews mit interessanten Persönlichkeiten und wir haben einen Tanzlehrer, der mit allen, die Lust haben, hier eine Tanzaktion machen wird. Also eine Choreografie, an der alle sich beteiligen können. Um 15 Uhr beginnt dann der Gottesdienst und der besteht auch aus Live-Musik mit meiner Band Habakuk und dann natürlich den Vertretern der unterschiedlichen Religionen.
Was ist Ihre Motivation, hier präsent zu sein? Also versuchen Sie sozusagen von diesem Magneten Fußball auch Interesse zu wecken für die Kirche?
Naja, ich bin ja seit 2007 Pfarrer im Waldstadion, oder der Name heißt Deutsche Bank Park. Wir haben dort eine Kirche in der Haupttribüne und sehr, sehr viele Menschen suchen diese Schnittstelle, weil Sport und Glaube, Fußball und Religion schließen sich ja überhaupt nicht aus. Und wir sprechen Menschen an, die beides verbinden, nämlich ihre Lust am Fußball und ihren Glauben.
Noch einen letzten Satz zu Ihrer Band.
Ja, wir sind 8 Leute in der Band.
Ein Zitat eines Liedes, was Ihnen besonders am Herzen liegt.
Ja, das bekannteste Lied aus unserer Arbeit heißt Bewahre uns Gott, behüte uns Gott.
Wird es auch ein Lied sein, was performt wird dann am Sonntag?
Wir haben schon versucht, eine musikalische Auswahl zu treffen, die alle Religionen mit einbeziehen kann.
Aber wahrscheinlich nicht so mit so viel Beats wie hier jetzt gerade.
Nein, das ist natürlich der Beat, den die Menschen brauchen, um ein bisschen angeheizt zu werden und eingestimmt zu werden auf das Spiel heute.
Heute gibt es ein interreligiöses Fest auf der Fanmeile in Frankfurt, begleitend zum Spiel der deutschen Mannschaft. Das Motto 1:0 für die Vielfalt. Was sich dahinter verbirgt, beschrieb uns Gabi Beck im Gespräch mit dem evangelischen Stadionpfarrer Eugen Eckert.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Am Freitag war Sommersonnenwende, Mittsommer, der längste Tag des Jahres. Nicht nur in Skandinavien wird das gefeiert, denn was wären wir ohne die Sonne? Unser Körper und unsere Seele sind sonnenhungrig. Und das nicht nur in diesem Jahr, wo der richtige Sommer ja irgendwie noch auf sich warten lässt. Im Himmel und Erde Sonntagsthema will ich heute mal die Kraft der Sonne erkunden und warum sie uns so intensiv bewegt. Denn das ist ja schon seit Jahrtausenden der Fall. In vielen Kulturen und Mythologien der Welt wird die Sonne als Gottheit verehrt. Christoph Quarch ist Philosoph und Autor. Ich habe ihn kürzlich gefragt, welche Bedeutung zum Beispiel der griechische Sonnengott Helios hatte.
Ja, der Helios, das war ein sehr alter Gott. Also er gehörte in das Geschlecht der sogenannten Titanen. Das waren die Kinder von Gaia, der Erde, und Uranus, dem Himmel. Und irgendwie gehört er halt dahin. Er war ein Gott, der vor allen Dingen dadurch hervorstach unter den anderen Göttern, dass er alles sah, was ja irgendwie klar ist. Ja, er ist derjenige, der halt immer den Weg über den Himmel sich bahnt. Der hieß auch Hyperion, der Höchste, der über alles hinweggeht. Man stellte sich vor, dass er mit dem Sonnenwagen des Himmels rundum fährt. Naja, und er sah halt alles. Es gibt eine ganz schöne Stelle in einem alten Mythos, wo die Göttin Demeter auf der Suche nach ihrer Tochter zu Helios kommt und sagt, du hast doch alles gesehen, warum hast du mir nicht gesagt, wo meine Tochter ist? Und da sagt er, mich hat keiner gefragt. Also er war allsehend, aber er war nicht allmächtig. Er war ein Gott, der sich eher etwas zurückhielt.
Auf Latein heißt die Sonne Sol und die alten Römer verehrten Sol Invictus als Sonnengott, der Unbesiegbare, und der war offenbar höchst beliebt. Auch die ägyptische Religion war in wesentlichen Teilen ein Sonnenkult. Der Sonnengott Re war dort lange Zeit sogar die oberste Gottheit. Herr Quarch, warum eigentlich hat überhaupt die Sonne so eine starke mythologische und auch kultische Bedeutung?
Naja, Sie haben es ja schon in der Anmoderation gesagt. Also die frühen Völker haben natürlich sehr schnell erkannt, dass die Sonne dem Leben auf Erden Energie spendet, dass sie Licht spendet, dass sie vor allen Dingen auch die Zeit strukturiert. Also gerade in den nordischen Religionen haben wir eine Zeitvorstellung, die sich sehr stark am Sonnenzyklus orientiert. Man feierte die Sonnenwendfeste im Winter, genau wie im Sommer, aber auch die Äquinoxen und auch die, wenn man so will, die Achtel in diesem Jahresrad, also die Mitte zwischen der Äquinox und der Sommersonnenwende. Auch das waren nochmal wichtige Feiertage. Also da gab es eine ganze Menge Gründe, weshalb man die Sonne verehrte. Sie war eben auch die Lichtgeberin und in der Funktion, das finde ich ganz interessant, lebt sie dann auch in der alten Philosophie fort, denn gerade der Philosoph Platon, ja einer der wichtigsten Philosophen der abendländischen Geschichte, der hat ein ganz bedeutendes Sonnengleichnis geschrieben, wo er die Sonne eigentlich mit dem Prinzip des Verstehens, des Sinnerkennens, eigentlich mit so etwas wie dem sinnstiftenden Prinzip der Welt, mit dem Göttlichen assoziiert. Da sieht man also, dass diese alte Vorstellung von der Sonne als etwas ganz essentiell Wichtigem für das menschliche Leben auch in der philosophischen Bildsprache Einzug gehalten hat.
Der Philosoph Christoph Quarch aus Fulda über die Sonnenanbeter im eigentlichen Sinn des Wortes. Here comes the sun, die Kraft der Sonne ist heute unser Himmel und Erde Sonntagsthema. Die Sommersonnenwende wird ja auch hierzulande an vielen Orten gefeiert. Aber in dem Zusammenhang hat der hessische Verfassungsschutz davor gewarnt, dass auch rechte und rechtsesoterische Gruppen die Sonnenwende für ihre Ideologie nutzen können. Genaueres kann uns Dr. Matthias Pöhlmann sagen. Er ist Referent für Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und Autor eines Buches über rechte Esoterik. Klaus Hofmeister hat mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was eigentlich Sonnenwende und rechte Ideologie miteinander zu tun haben.
Wir können beobachten, dass besonders rechtsextreme Ideologien einen alternativen Brauchtumskalender bespielen oder Festkalender. Und da wird die Sonnenwende auch, ich möchte sagen, instrumentalisiert, weil man damit meint, man knüpfe an ein germanisches Ahnenwissen, das eben wiederbelebt werden soll. Und meistens mit einer Stoßrichtung gegen den christlichen Festkalender oder jüdisch-christlichen Festkalender. Und diesen Kreisen unterstellt man dann eben, ja, das sei eine Religion der Schwäche. Wir, die Rechtsextremen, würde es dann heißen, vertreten eine Religion der Stärke.
Besondere Bedeutung hat dabei ein spezieller Mythos. Da geht es um das Symbol der sogenannten schwarzen Sonne. Was ist das für ein Symbol?
Dieses Symbol der schwarzen Sonne findet sich ja in der Wewelsburg, wo Heinrich Himmler damals ja eine Art SS-Kult etablieren wollte. Und dieses Fußbodenornament zeigt eben eine schwarze Sonne. Das sind letztendlich 12-armige Hakenkreuze, 12-fache Siegrune. Und dieses Symbol spielt eben auch in der rechtsextremen, in der rechtsesoterischen Szene eine Rolle. Gilt es doch auch als Symbol für, ja, göttliche Stärke, für Erkenntnis, für höhere arische Weisheit, wie es dann teilweise heißt.
Wie stark sind denn diese Gruppen, die sich mit solchen rechtsesoterischen Gedanken gut identifizieren? Ist die Zahl wachsend?
Wir können diese Zahl nicht genau ermessen, weil schlicht die Indikatoren fehlen. Es gleicht einer Szene. Wir können aber beobachten, dass diese Symbole eben sehr stark rezipiert werden und teilweise dann plötzlich im Mainstream der modernen Esoterik, die ja ein Alltagsphänomen ist, auftauchen, wo dann eben auch, ich möchte sagen, sehr problematisches, antisemitisches Gedankengut und auch rassistisches Gedankengut dann Einzug hält.
Der Untertitel Ihres Buches heißt ja, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen. Worin sehen Sie da genau die Gefahr?
Wir können beobachten, dass es hier eine sehr hohe Anschlussfähigkeit gibt. Gerade im Blick auf die Esoterik, die ja in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist, finden sich immer wieder antidemokratische, antisemitische Gedanken, etwa in Gestalt von Büchern. Man muss nur mal einen Blick auf den Büchertisch bei Esoterikmessen werfen. Dort findet man dieses Gedankengut und das fließt dann auch in die Gesellschaft ein. Zum anderen können wir dieses Verschwimmen der Grenzen auch beobachten im Blick etwa auf die Reichsbürgerszene, wo eben auch esoterisches Gedankengut plötzlich zu finden ist.
Die Ideologisierung der Sonnenwende durch rechtsextreme und rechtsesoterische Gruppen, die beschrieb uns der Weltanschauungsexperte Dr. Matthias Pöhlmann. Sein Buch zum Thema heißt Rechte Esoterik, wenn sich alternatives Denken und Extremismus gefährlich vermischen und ist im Herder Verlag erschienen. Eigentlich ist die Sonne ja nur ein Stern, wie all die anderen Sterne, die man nachts als kleine Punkte am Himmel sehen kann. Allerdings ist die Sonne der Erde am nächsten und sie bildet ja auch das Zentrum des Sonnensystems. Ihre Strahlung ist Voraussetzung für menschliches Leben. Deshalb fasziniert sie Wissenschaftler und Hobbyastronomen gleichermaßen, so auch den Physikalischen Verein in Frankfurt. Schon seit 200 Jahren beobachtet man dort die Sonne und so eine Sommersonnenwende, die wird da natürlich auch gefeiert.
60 Sonnenbegeisterte treffen sich zur Sommersonnenwende in den Räumen des Physikalischen Vereins in Frankfurt. Sie wollen das Zentralgestirn feiern. Astronomie-Einsteigerin Karin Hönicke zum Beispiel.
Naja, es ist halt schön, wenn man jetzt mal so einen wissenschaftlichen Hintergrund da kriegt und Leute hört, die sich in ganz anderer Art mit dem Thema beschäftigen als ich jetzt, die halt einfach nur am See liegt und in die Sonne schaut oder ein bisschen weiß, was Lichtfarben sind oder solche Geschichten und einfach die andere Betrachtungsweise.
Zu einer Sonnenfeier gehört natürlich der Blick in die Sonne. Ohne geeignete Mittel kann ein Mensch dabei jedoch innerhalb von Sekundenbruchteilen erblinden. Auf dem Dach des Senckenberg-Museums gibt es dafür eine Sternwarte mit geeignetem Teleskop. Physiker Sebastian Hess trifft noch ein paar zusätzliche Vorkehrungen.
So, also das, was ich jetzt hier einführe, ist ein sogenannter Herschelkeil und der verbrennt sozusagen 99,9% des einfallenden Lichtes. Das wird warm, wird richtig heiß. Auf der Rückseite darf man dann nicht mehr anfassen, aber das Positive ist, wir können dann gefahrlos eben uns die Sonne anschauen.
Der Physiker muss das Teleskop noch ein wenig nachjustieren, ehe er etwas erkennen kann.
Da tut sich was. Okay, jetzt sehen wir also den Sonnenrand. Wenn wir Glück haben, sehen wir auch ein paar Sonnenflecken. Die Sonnenflecken sind auf der Sonne Strukturen, die sind einfach kälter als die Umgebung. Oh, da ist die Fleckengruppe. Sehr schön.
Wenig später wird auch Karin Hönicke aufs Dach steigen und das erste Mal durch ein richtiges Teleskop in die Sonne schauen. Ein Highlight für die Hobbyastronomen.
Ja gut, also ich bin ja schon in dem Alter, dass ich diese Sonnenfinsternis, diese ganze da gesehen habe. Das war ja irgendwie zur Jahrtausendwende da irgendwann. Und da haben wir ja alle so Brillen gehabt, wo man da mal durchschauen durfte. Aber wir sehen halt nicht dieses Feuer, das da zu sehen ist, wenn man diese Videos anschaut oder so auf YouTube.
Als es soweit ist, ist dann allerdings nicht viel zu sehen von dem Feuer. Wolken haben sich vor die Sonne geschoben. Zum Glück können die Besucherinnen und Besucher aber jederzeit wiederkommen.
Das ist natürlich für alle. Hier kann man als Schüler, als Student herkommen und hier durchs Teleskop durchschauen und diesen Stern und all diese Effekte live sehen. Und das finde ich schon faszinierend. Und man kann es tagsüber machen. Tagsüber ist natürlich schon allein deswegen toll, weil man sich nicht nachts irgendwo die Füße abfriert. Also man kann einfach tagsüber bei schönem Wetter sich die Sonne anschauen.
Der Physiker Sebastian Hess vom Physikalischen Verein in Frankfurt. Monja Stolz hat die Sonnenwendefeier dort am Sonnenteleskop miterlebt. Unser Himmel und Erde Sonntagsthema, das dreht sich heute rund um die Sonne. Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. So heißt ein alter Spruch aus dem Poesiealbum. Soll wohl heißen, schau auf das Positive, das Lichte und das Helle in deinem Leben. Aber wer mal anfängt zu erkunden, wer wir so sind als Menschen, der wird eben Sonne und Schatten entdecken. Helles und Dunkles, vieles auch, das wir seit Kindertagen mit uns herumtragen. Die Psychotherapeutin Stefanie Stahl hilft mit ihren Bestsellern, Vorträgen und Podcasts ganz vielen Menschen dabei, dieses, wie sie sagt, innere Kind zu entdecken, also die emotionale Mitgift aus frühen Kindertagen. Klaus Hofmeister hat mit ihr darüber gesprochen.
Frau Stahl, Sie sagen, wir tragen alle in uns ein Schattenkind und auch ein Sonnenkind. Was verstehen Sie darunter?
Ja, das innere Kind bezeichnet in der Psychologie ja die alten Prägungen. Denn wenn wir auf die Welt kommen, ist unser Gehirn noch nicht besonders ausgebildet und verknüpft sich dann ganz stark. Und gerade bei unseren Eltern lernen wir eigentlich die Antworten auf die zwei wichtigsten Fragen, nämlich was bin ich wert und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden. Und dann gibt es eben viele Menschen, wo die Eltern vielleicht ein bisschen überfordert waren oder manches nicht so einfach war im Umfeld, die dann aus ihrer frühen Kindheit so Glaubenssätze abgespeichert haben, wie beispielsweise, ich genüge nicht, ich bin nicht wichtig, die anderen sind besser als ich und so weiter und so fort. Und weil das so tief sitzt und das Gehirn sich so stark danach verknüpft hat, werde ich mit diesem Gehirn auch groß. Und wenn ich das alles nicht hinterfrage und da nicht mal drauf schaue, dann kann es mir passieren, dass ich ein Leben lang mich damit identifiziere, also wirklich glaube, dass ich nicht genüge, dass ich nicht so wertvoll bin wie andere Menschen. Und das hat natürlich sehr viel Auswirkungen auf mein Leben und meine Lebensgestaltung. Und diese frühen Prägungen, die nennt man das innere Kind. Und in meinem Ansatz gibt es das Schattenkind, das symbolisiert eben eher so die schwierigen Prägungen, was nicht so gut war und negative Glaubenssätze. Und das Sonnenkind, das steht eben für gute Prägungen, aber auch, ganz wichtig, für alles, was wir uns als Erwachsene jetzt ja auch neu und gesund gestalten können in unserem Leben.
Mhm. Schauen wir mal etwas genauer auf das Sonnenkind. Sie regen dazu an, dass wir das Sonnenkind entdecken und auch besser kennenlernen. Welche Aspekte meines Lebens gehen denn in dieses Sonnenkind ein?
Also ich rege dazu an, den ersten vor dem zweiten Schritt zu machen. Der erste ist nämlich erst einmal sein Schattenkind kennenzulernen. Ne? Also die Diagnose erfolgt immer vor der Heilung oder vor der Behandlung. Und das heißt, wenn ich da negative Glaubenssätze entdecke und die schon mal feststelle, auch welche belastenden Gefühle damit einhergehen und welche typischen Verhaltensweisen, so Selbstschutzstrategien ich immer anwende, um diese negativen Glaubenssätze irgendwie zurückzudrängen, dann weiß ich schon ganz viel über mein Programm und dann gehe ich zum Sonnenkind und überlege mir, Erstens, sag mal, diese ganzen Glaubenssätze sind ja vollkommen willkürlich. Die sagen ja gar nichts über meinen Wert aus, sondern eigentlich nur etwas darüber, wie ich aufgewachsen bin. Das sind ziemlich willkürliche Prägungen. Wären meine Eltern anders drauf gewesen, hätte ich jetzt auch andere Glaubenssätze. Also das sagt ja gar nichts über mich aus. Und zweitens kann ich dann gucken, welche gesunden, unterstützenden und heilsamen Glaubenssätze eigentlich viel besser zu meiner heutigen Realität passen. Mhm. Und dann kreiere ich mir zum Beispiel Glaubenssätze, wie ich genüge, meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie die der anderen, ich darf auch Fehler machen und so weiter und so fort. Je nachdem, wie meine Negativen sind. Also ich mache sozusagen das Detox für die Negativen. Also muss ich erstmal wissen, wie die Negativen sind. Ich maßschneide meine positiven Glaubenssätze entlang meiner negativen Glaubenssätze.
In Ihrem Podcast Stahl aber herzlich regen Sie Klientinnen und Klienten an für die Haltung des Sonnenkindes, für diese gefühlte innere Stärke, die es eben auch gibt oder die man eben dem Schattenkind entgegensetzt, so auch eine, manchmal so eine Körperhaltung zu finden. Wozu kann das dienen?
Ja, der Körper und unsere Psyche hängen halt extrem eng zusammen und unsere Psyche beeinflusst oft unsere Körperhaltung, also es fängt schon damit an, dass wir grimmig gucken, also ist auch Mimik, ne? Oder dass wir vielleicht die Schultern so ein bisschen zusammenziehen oder den Kopf hängen lassen. Und dann weiß unsere ganze Psyche und unser ganzer Körper, die ja im Grunde genommen eins sind, hey, ich bin heute schlecht drauf. Und das kann man aber gezielt beeinflussen, indem man sich aufrichtet, indem man lächelt, indem man zum Beispiel für das Sonnenkindgefühl, also für das gute Lebensgefühl und die guten Glaubenssätze mal bewusst eine Haltung findet. Und wenn man sich dann wieder ertappt, dass man gerade im Schattenkind ist, kann man das eben nicht nur dadurch verändern, dass man in die Beobachterposition geht, sondern in einem sofort über den Körper in die andere Haltung. Und dann weiß der Körper sofort, hey, jetzt bin ich wieder in einem anderen Zustand. Und das ist super hilfreich.
Das sagt Stefanie Stahl, Psychotherapeutin und Bestsellerautorin. Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen. Das war das Himmel und Erde Sonntagsthema heute rund um die Sonne, die uns hier auf der Nordhalbkugel in diesen Tagen ja besonders nahe ist, wenn auch oft hinter Wolken verborgen. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hr-inforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.